Für diese Sendung ist Sven Schmalz aus Lübeck verantwortlich. Hier ist Radioaktiv Lübeck. Wir hören und sehen genauer hin.
Moin Moin, hallo, es ist Samstag 14 Uhr und ihr bist schon radioaktiv natürlich. Und ja, lass uns erstmal Lars zu Wort kommen und demnächst auch ein bisschen länger.
Reichen werden reicher. Und die Armen immer mehr. Wer hat ihm Wirt gegeben? Wer nichts hat, wird aussortiert. Erfolge in der Wirtschaft bauen auf der Armut auf. Selbst Muttermilch und Wasser werden patentiert. Und Menschenwürde abgeschafft. Denkt an euch Kinder, was wollt ihr denen erzählen? Wenn sie euch vor die Frage stellen, warum habt ihr tatenlos zugesehen? Steht auf, schwingt euren Hintern von der Couch. Wartet nicht, sich etwas bewegt. Geht raus auf die Straße, gebt euren Unmut kund. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Wir reden viel zu viel und handeln viel zu wenig. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bürgern dieses Landes wird Sparsamkeit empfohlen, während die Politiker ihre Diäten erhöhen. Der Zerfall unserer Gesellschaft ist nicht ungewollt. Um zu überleben, ist sich jeder selbst am nächsten. Behinderte und Arbeitslose, alte Menschen, Obdachlose, Lehrereltern und Professor, Putzfrau, der Arzt. Steht auf, schwingt euren Hintern von der Couch und wartet nicht, sich etwas bewegt. Geht raus auf die Straße, gebt euren Unmut kund. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Wir reden viel zu viel und handeln viel zu wenig. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Kanzlerin gibt Grund zur Zuversicht, denn Deutschland geht es gut. Und der Pastorenpräsident fordert die Deutschen auf, nicht so zimperlich zu sein. Doch auch die Regierung weiß, die Gegenwehr des Volkes ist gewiss. Wird die Bundeswehr am schönen Schnöggersburg auch künftig jeden Aufstand zerschlagen? Lass uns gemeinsam dieser Politik entgegentreten und den zeigen, wie eine Volksherrschaft lieben. Wacht auf, Verdammte dieses Landes, die stets man auch zum Hunger zwingt. Das Recht, die Glut im Kraterherde, muss mit Macht zum Durchbruch dringen. Steht auf, schwingt euren Hintern von der Couch und wartet nicht, sich etwas bewegt. Geht raus auf die Straße, gebt euren Unmut kund, uns aus dem Elend zu erlösen. Können wir nur selber tun. Wir reden viel zu viel und handeln viel zu wenig. Denn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Ja, Widerstand lohnt sich. Hab ich mal gehört. Ja, aber nicht bei jedem Thema. Kommen wir zum Thema Kinderarmut. Nicht schon wieder. Doch es ist noch präsent. In Deutschland sind wenig oder wird wenig über Armut diskutiert. Gerade im Bereich der Kinder, die sich auch oft scheuen, zuzugeben, aus einkommensschwachen Familien zu kommen. Annette Stein ist Expertin für Familienpolitik und leitete eine Studie über die Kinderarmut in Deutschland 2015. Radio Korax sprach mit ihr über die aktuelle Lage von Kinderarmut sowie über die Möglichkeiten, sie zu verringern. Na, wenn das mal so einfach wäre, sind wir mal gespannt.
Also es leben im Augenblick ungefähr 2 Millionen Kinder in Deutschland in Familien, die von einer staatlichen Grundsicherung leben. Das nennt man ja kurz oft Hartz IV. Und das heißt, das sind ungefähr 14-15% der Minderjährigen, die auf Hartz IV angewiesen sind.
Kann man denn sagen, dass eine Familie, sobald sie Hartz IV bezieht, arm ist? Also weil wenn diese Kinder nur aus Hartz IV-Familien sozusagen aufgezeigt werden, dann würde das ja schlussfolgern, Hartz IV gleich Armut.
Ja, also so einfach kann man das nicht sagen, aber man braucht natürlich immer irgendwelche Indikatoren oder Messwerte, anhand derer man das machen kann. Und es gibt in Deutschland und auch international 2 Definitionen, die sind anerkannt, um sozusagen Armut zu messen. Das eine ist der Bezug von Sozialleistungen eben in Deutschland. Das gibt es im internationalen Raum ja so gar nicht. International wird auch sonst gerne und auch national ein Wert genommen, wenn man weniger als 60% unterhalb des mittleren Einkommens hat oder verdient. Das ist dann ein Wert, der ist gar nicht so weit weg von denjenigen, die dann Bezug von Sozialleistungen haben, liegt noch ein bisschen, sag ich mal, dann die Zahlen drüber, wenn man diesen Wert nimmt. Aber das heißt, wir nehmen so einen Indikator immer, um Vergleiche zu ziehen. Das ist natürlich dann, im realen Leben kann man das nicht 1:1 sagen und man bezieht ja Sozialleistungen, um aus der sozusagen Armut rauszukommen. Also insofern könnte man auch sagen, das ist ja ein Indikator für bekämpfte Armut. Aber wenn man eben den Abgleich macht, wie viel Einkommen haben denn die Familien dann, die von Hartz IV leben, dann ist das eben bei den meisten Familien eben unterhalb von 60% des mittleren Einkommens.
Und warum ist denn so ein Sozialgeld da, wenn es eben gar nicht dazu beiträgt, dass Familien da rauskommen? Also gibt es Möglichkeiten da eben für Familien, die einkommensschwach sind?
Also insgesamt muss man sagen, es gibt durchaus Kinder, die über die Sozialleistung aus der Armut sozusagen gehoben werden. Also die gibt es. Leider ist es aber eben so, dass es auch einen Großteil von Kindern gibt, die in Familien leben, die beziehen gar keine Sozialleistung. Die haben aber trotzdem so wenig an Einkommen, dass sie als arm gelten. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, warum die eben nie dann beantragen, Sozialleistungen zu bekommen. Sie sind aber eben trotzdem armutsgefährdet. Also insofern, ja, es gibt durchaus Familien, die werden unterstützt, Kinder, die werden, also da funktioniert das, ne, um sie sozusagen aus der Armut herauszuführen. Es gibt aber eben auch viele Fälle, die bekommen das gar nicht und sind trotzdem arm. Deswegen ist diese Gleichung Hartz IV gleich Armut, ist eben auch nicht die gleiche, also die passt nicht, weil Armut ist sehr viel mehr als nur Hartz IV und Hartz IV heißt nicht immer automatisch, dass man sozusagen dazugezählt wird.
Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung wirke sich ein geringer Bildungsstand auf die zukünftige Einkommensposition und den sozialen Status aus. Und Bildungsarmut sei demnach häufig mit Einkommensarmut verbunden. Denn arme Familien haben ja doch dann oft wenig Zugang zu kultureller Bildung. Was bedeutet es für die Zukunft armer Kinder, wenn sie jenseits dieser Chance auf Teilhabe an Bildung und Kultur aufwachsen?
Also Kinder, die in Familien groß werden, die zu wenig Einkommen haben, als dass sie eben sozusagen außerhalb der Armutsgefährdung liegen, die erleben tatsächlich einen großen Mangel beim Aufwachsen und in ihrer Kindheit. Und das heißt, sie müssen auf viele Dinge verzichten, die für andere normal sind. Das liegt insbesondere im Bereich Zugang zu Kultur und Freizeitaktivitäten, weil einfach das Geld nicht da ist, um diese Dinge wahrzunehmen. Und die Studien, die es gibt, zeigen auch eindeutig, dass sie auch gesundheitlich deutlich belasteter sind. Sie leben auch häufiger sozial isoliert und eben auch ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich belasteter und problematischer. Und das heißt tatsächlich, es gibt da einen engen Zusammenhang und der Weg raus aus Armut führt eben auch über Bildung. Und insofern ist es sehr wichtig, dass jedes Kind, egal in welcher Familie es groß wird, eben möglichst Zugang zu vielfältigen Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten hat.
Sie haben bei einer Studie mitgearbeitet, die die Kinderarmut 2015 erfasst hat. Verfolgen Sie die derzeitige Lage weiterhin, beziehungsweise wie entwickelt sich gerade die Kinderarmut in Deutschland?
Also wir haben tatsächlich seit dieser Studie keine neuen Auswertungen vorgenommen. Das Thema beschäftigt uns aber weiter, weil das ist ja ein langfristiges Thema, was auch nicht so schnell gelöst wird. Insgesamt muss man sagen, die Zahlen von in Armut lebenden Kindern haben sich ein bisschen verbessert, also sind etwas niedriger geworden. Das gilt insbesondere auch für den Osten. Im Osten ist die Quote zwar gesunken, aber sie bleibt auf einem hohen Niveau, also von über 20%, also mehr als jedes fünfte Kind im Osten ist von Armut betroffen. Und das heißt, auch wenn es jetzt hier keine gravierenden Steigerungen gibt, wir sind insgesamt auf einem so hohen Niveau für ein reiches Land, dass sich hier dringend was ändern muss, denn die Kinder, die von Armut betroffen sind, die haben schlechtere Entwicklungs- und Bildungschancen als die anderen.
Sie haben ja gerade schon den Osten angesprochen als Ballungsort. Halle wurde ja auch angegeben als eine der Städte, in denen Kinderarmut häufig auftritt. Welche Gründe gibt es denn dafür? Gibt es da irgendwie soziale Gründe oder liegt das an der Stadt, wie sie aufgebaut ist? Oder ist das einfach Zufall?
Also Kinderarmut ist immer ja auch Familienarmut und das heißt, wenn Familien geringe Einkommen haben, weil beispielsweise die Wirtschaftskraft in der Region so niedrig ist und die Arbeitslosigkeit hoch, dann wirkt sich das immer eben auch auf Kinderarmut aus. Also insofern ja, die Wirtschaftskraft einer Region entscheidet ganz stark darüber, ob Kinder dort vermehrt in Armut leben. Generell ist es so, dass in den Städten eben, in den großen Städten, tendenziell immer höhere Quoten an in Armut lebenden Kindern zu verzeichnen sind. Das liegt daran, dass eben Familien auch insbesondere in Städten sich ansiedeln, weil sie dort die Infrastruktur haben, die sie brauchen, ob das jetzt Kitas und Schulen sind oder aber auch öffentlicher Nahverkehr. Also Familien leben vor allen Dingen dort. Und, was nochmal hinzukommt, ein Großteil der Kinder, die von Armut betroffen sind, lebt ja besonders in zwei Familienformen. Und zwar sind alleinerziehende Familien vor allen Dingen betroffen und Familien mit mehr als drei Kindern. Und das wiederum sind Familien, insbesondere Alleinerziehende, die auch verstärkt in großen Städten leben, weil sie dort nämlich die Infrastruktur haben, die sie als Alleinerziehende einfach auch brauchen, um eben überhaupt alleinerziehend klarzukommen. Deswegen verstärkt sich in den Städten das Problem so oder so und dazu kommt dann aber eben auch noch die unterschiedliche Wirtschaftskraft der Region.
Für eine Vielzahl von den Kindern ist diese Armut ja dann auch ein Dauerzustand. Was wäre denn Ihre Forderung an den Staat, um diesen Zustand zu verändern?
Es ist tatsächlich so, dass je länger Kinder in Armut leben, desto gravierender sind die Folgen für ihre Entwicklung, denn arme Kinder sind häufiger sozial isoliert, gesundheitlich beeinträchtigt und eben auch ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich belasteter. Wenn wir langfristig das wirklich verändern wollen, dann brauchen wir ein anderes Konzept zur Grundsicherung von Kindern. Das muss komplett neu gedacht werden, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben eigene Bedarfe und Kinder in Armut können ihre Lebenssituation ja nicht selber verändern. Und insofern hat der Staat hier auch eine besondere Verantwortung. Und jedes Kind sollte unabhängig von der Familienform, in der es lebt, gut aufwachsen können. Und das heißt, wir brauchen eine staatliche Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen, die sich an deren Bedarfen entsprechend orientiert. Und das heißt, das ganz neu denken als das, was wir bisher machen.
Und wenn wir schon beim Thema Armut sind, kommen wir gleich zum Thema Obdachlosigkeit. Und zwar die Zahl der obdachlosen Jugendlichen steigt weiter. Wusste das jemand von euch? Ich glaube nicht. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe haben in Berlin je nach Jahreszeit bis zu 3000 Jugendliche und junge Erwachsene keine feste Bleibe. Bundesweit seien es ca. 20.000 zwischen 18 und 23-Jährige, die offen oder verdeckt obdachlos lebten. Darüber haben Radio Korax mit Ines Fornakon von der Stiftung Offroad Kids gesprochen. Das ist die einzige Hilfsorganisation für Straßenkinder in Deutschland, die überregional tätig ist. Eine Organisation für ganz Deutschland. Ist ein bisschen wenig, oder? Also Na, ich bin mal gespannt, was sie sagt.
Wann fängt denn in Ihrer Stiftung die Hilfe für Jugendliche eigentlich an? Also ab wann gilt ein junger Mensch als obdachlos?
Also die Arbeit fängt bei uns auch schon vorher an. Wir arbeiten auch mit jungen Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Sprich, die haben Mietschulden oder sind kurz davor, von zu Hause rauszufliegen. Also wir gucken schon, dass sie erst gar nicht obdachlos sind. Wenn sie dann obdachlos sind, ja, fangen wir dann an, da wo wir sie treffen. Also das kann auf der Straße sein, das kann sein, dass die bei uns irgendwo von anderen Klienten mit angeschleppt werden. Oder dass wir haben eine Internetplattform, doferhopper.de, dass die jungen Menschen darüber Kontakt in uns treten.
Gerade das Thema Obdachlosigkeit unter Jugendlichen oder auch Kindern ist kein Thema, welches oft im Fokus der Politik oder der Medien steht, habe ich den Eindruck. Streetworker sprechen auch gerne von der Unsichtbarkeit von obdachlosen Jugendlichen oder auch verdeckte Obdachlosigkeit. Wie definiert sich denn diese Unsichtbarkeit?
Viele junge Menschen halten sich nicht mehr im öffentlichen Raum auf. So wie ich früher mal angefangen habe, vor über 15 Jahren, hatte man große Plätze am Breitscheidplatz, am Alexanderplatz, wo sich die jungen Menschen aufgehalten haben. Es gab Jugendkulturen, die Punk-Szene, später dann die Emo-Szene. Das hat sich in den letzten Jahren ganz schön gewandelt. Viele treffen sich jetzt in anderen Räumen, das heißt in sozialen Netzwerken, bei WhatsApp, bei Facebook und was es noch für Internetplattformen gibt. Und gucken dann da, die Leute abzuholen, wo sie sich aufhalten. Und sie schlafen dann eben halt bei Freunden. Also man trifft sich irgendwie im Internet und dann hat irgendjemand einen Schlafplatz. Und dann schlafen die manchmal zu dritt, zu vier, zu fünft in einer Wohnung, wenn einer eine hat. Und an diese Leute kommen die soziale Arbeit, Streetwork, ganz, ganz schwer ran, weil man sie eben halt nicht mehr sieht.
Obdachlosigkeit und Armut gehen ja Hand in Hand. Nun sind gerade junge Menschen, müsste man eigentlich meinen, vom Staat noch relativ gut abgesichert. Welche Jugendlichen zeigen also vielleicht, um es jetzt mal lapidar auszudrücken, ein erhöhtes Risiko, obdachlos zu werden?
Also ganz klar junge Menschen, die eben halt schon sehr früh in der Jugendhilfe groß geworden sind, die bei Pflegeeltern groß geworden sind, in familienanalogen Wohnformen, nachher in Jugendhilfeeinrichtungen, in Heimen, in betreuten WGs. Wenn die nicht so richtig mitarbeiten, fallen die oft sehr früh aus der Jugendhilfe raus, dann landen die eben halt auch auf der Straße. Also junge Menschen, die eh schon einen schlechten Start durch ihr Familienhaus hatten, oft sind dann auch die, die eben halt mit 18 oft schon auf der Straße landen, weil sie eben halt nicht so richtig mitarbeiten. Oder junge Menschen, wo dann gesagt wird, ja, das läuft doch alles ganz gut, jetzt können wir bei dir die Jugendhilfe beenden. Das große Problem ist aber, Eltern schmeißen ihre Kinder ja auch nicht zwingend mit 18 raus, nur weil sie volljährig sind und es gerade schlecht läuft.
Seit Jahren spricht man ja auch davon, dass die Zahlen von obdachlosen Jugendlichen steigen. Woran machen Sie denn da so die Gründe fest?
Wie gesagt, eben halt diese, dass Jugendämter, die Kommunen eben halt immer mehr sparen müssen oder wenig Geld ausgeben und eben halt wirklich Jugendhilfe oft sehr früh beenden. Oder eben halt, dass Eltern sagen, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr auf euch und schmeiß euch raus. Das erlebe ich auch immer wieder. Das ist natürlich auch diese prekäre Situation auf dem Wohnungsmarkt. Also das geht ja nur durch alle Medien, dass in Berlin oder an anderen Großstädten die Wohnungen immer teurer sind. Wir haben sehr, sehr viele junge Menschen, die halt auch da in der Warteschleife stecken und oder nach so einer Wohnungssuche. Ich hatte einen jungen Mann, der hatte keinen Schufa-Eintrag, der hatte keine Mietschulden, der hat sich über 160 Wohnungen angeguckt und hat nicht eine bekommen. Weil natürlich der Student oder weiß ich was, der junge Mann oder junge Frau, die arbeiten gehen, natürlich erste Priorität haben, eine Wohnung zu bekommen, als ein vielleicht ehemals obdachloser, gerade obdachloser junger Mensch.
Obdachlosigkeit, das gilt ja oft als negativ für das Stadtbild, unter anderem, weil es gleichzeitig ja irgendwo auch ein Eingeständnis dafür ist, dass etwas in unserer Gesellschaft schiefläuft. Also hat zum Beispiel die Berliner Politik vor fast 10 Jahren darüber nachgedacht, wie sie die hunderten Menschen, davon viele minderjährig, von diesen Grünstreifen da am Alexanderplatz zum Beispiel wegbekommen könnten. Genau. Das ist ihnen dann durch die sogenannte Grünanlagenverordnung, die ist ihnen dann eingefallen. Genau. Und die verhängten sie Ende 2008 unter anderem. Ist da Teil davon ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. So häuften sich dann also eigentlich auch Platzverweise dort, wo halt einst diese Jugenddrogen- und auch Obdachlosenszene sich mal etabliert hatte. Wie hat das denn die Situation der Jugendlichen irgendwie verändern können?
die Situation hat sich gar nicht verändern können. Sie werden eben halt verdrängt. Sie gehen in Räume, wo sie dann eben halt nicht mehr sichtbar sind. Das haben sie auch gut geschafft am Alexanderplatz. Also das war damals auch nicht so unbedingt die Obdachlosen-Szene, sondern es war eine sehr vermischte Szene. Da waren ganz viele Emos bei. Das war natürlich ein Problem für Anwohner, Gewerbetreibende, dass sich da auf einmal bis zu 400 junge Menschen auf dem Platz aufgehalten haben. Und dann wurde eben halt geguckt, wie kriegen wir sie weg. Durch diese ständigen Polizeikontrollen haben die dann auch gar keine Lust mehr, sich dort an diesen Plätzen aufzuhalten. Und sie gehen von einer Ecke in die andere und die Sozialarbeit guckt, wo sind sie denn, wo laufen sie hin? Oder sie treffen sich gar nicht mehr.
Wir haben ja schon gesagt, die Wohnsituation ist einerseits schuld dafür, dass so viele ohne Obdach in zum Beispiel Berlin leben. Wenn man dann jetzt sagt, dass die Politik Maßnahmen ergreifen will, dann geht es eher darum, die halt aus dem Stadtbild zu verdrängen, die jungen Menschen oder auch generell auch erwachsene Menschen ohne feste Bleibe. Jetzt frage ich mich, welche politischen Maßnahmen zum Beispiel jetzt in Berlin von landespolitischer Seite noch getroffen worden, die vielleicht auch ein bisschen hilfreicher waren. Gab es da irgendwas in den letzten Jahren?
Also ich erinnere mich jetzt nicht so zwingend, dass es was gab. Also wo wir jetzt zum Beispiel in der AG Alexanderplatz immer schon darum kämpfen, dass es einen Ort gibt am Alexanderplatz, wo soziale Träger sich einen festen Standort haben, dass man die eben halt auch erreicht, die Obdachlosen, eben halt auch gerade die älteren Obdachlosen, dass man dann Hygienecontainer hat, dass die sich waschen können, dass die eine Anlaufstelle haben. Da entsteht jetzt so langsam was, aber das, ob das jetzt nur für alle dann da ist, die Politik hat in, so nach meiner Meinung in den letzten Jahren da nichts gemacht, also um das Problem zu beheben. Also besser gesagt, sie machen ja ihre eigenen Probleme, gerade wenn ich mir die Regelungen für unter 25-Jährige hier angucke, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, wenn die nicht mitarbeiten, kann ihnen auch 100% auch die Miete gestrichen werden. Das heißt, sie sind eigentlich im Leistungsbezug, erst werden die Grundsicherung gestrichen und wenn dann weiter nicht mitarbeitet, kann ihm auch die Miete gestrichen werden, sprich dann ist er auf der Straße. Der junge Mensch hat eigentlich kaum noch eine Chance, dann überhaupt eine Wohnung zu bekommen, weil er hat dann Mietschulden und hängt dann auf der Straße, ist obdachlos. Der Rattenschwanz ist, er kann keine Ausbildung machen, er kann dies nicht, das nicht und es wird für den Staat eigentlich wesentlich teurer, als wenn der jetzt vielleicht mal das ausgehalten hätte, dass der junge Mensch in diesem Zeitraum vielleicht gerade nicht mitarbeiten kann, aber die Adoleszenz geht bis 25, die Geschlechterfindung und überhaupt die Entwicklung. Und irgendwann kann vielleicht auch der Knoten platzen. Und deswegen gibt es ja schon seit Jahren eine Forderung, dass eben halt überhaupt Arbeitslosengeld 2 nicht gekürzt wird und schon gar nicht für unter 25-Jährige dann auch noch der Wohnraum.
Sie haben selber schon angesprochen, Arbeitslosigkeit, das ist so ein Thema unter Jugendlichen, die keine feste Bleibe haben. Wo setzt denn da Ihr Hilfsangebot von obdachlosen Jugendlichen an, um diese Eingliederung in die Gesellschaft wieder möglich zu machen bzw. zu erleichtern? Was ist da vielleicht auch im Vergleich von Erwachsenen ohne feste Bleibe zu berücksichtigen?
Der Unterschied ist gar nicht so groß. Also in erster Linie gucken wir natürlich, wo können die jungen Menschen hin? Geht es zurück zu ihren Eltern oder Pflegeeltern oder zurück in die Jugendhilfe? Das ist natürlich dann der Unterschied zu Erwachsenen, dass man eben guckt, dass man die nochmal in die Jugendhilfe bekommt oder überhaupt in die Jugendhilfe bekommt. Und ansonsten nehmen wir die wirklich an die Hand. Viele haben ja Vertrauen auch in die soziale Arbeit verloren. Und Friedwork hat natürlich immer den Vorteil, die jungen Menschen kommen zu uns freiwillig. Also das heißt, wenn sie zu uns kommen, dann wollen sie auch mit uns arbeiten. Und dann kommen die eben halt meistens so, ich brauche einen Ausweis, ich brauche eine Bleibe. Und dann setzen wir uns erstmal mit ihnen hin und gucken und machen eine Perspektivrecherche für sie. Was können sie erreichen? Was sind ihre Träume? Und was sind realistische Ziele? Und dann fahren wir die mit zu den Jugendämtern, zu ihren Eltern, begleiten die zu Jobcentern, gucken, ob vielleicht Haftbefehle, Schuldenregulierung. Also wir machen da eigentlich immer so ein Rundum-Sorglos-Paket, sage ich immer. Also wir begleiten die wirklich am Anfang zu jedem einzelnen Weg. Wir machen ihnen für sie Telefonate, wir machen den Schriftverkehr, um dann eben Step-by-Step zu gucken, dass sie selbstständig ihre Angelegenheit auch regeln können oder eben halt an andere Träger abgeben können, jetzt eventuell betreutes Einzelwohnen, Gruppenwohnen, Übergangseinrichtungen dann annehmen können. Was wir nicht gerne machen, was zurzeit in Berlin auch fast nicht möglich ist, junge Menschen eben halt in normalen Obdachlosenwohnheimen unterzubringen, wo dann eben sie halt im Zimmer mit einem Konsumenten oder mit einem alten Alkoholiker eventuell in einem Zimmer sind, ist ungünstig, aber in Ausnahmefällen müssen wir das eben halt auch machen, weil wir eben halt kaum noch irgendwie Wohnraum haben oder Möglichkeiten, die jungen Menschen unterzubringen. Das ist auch ein Dilemma für freie Träger, die betreutes Wohnen anbieten, dass die eben halt jetzt auch kaum noch Wohnungen anmieten können, weil alles immer teurer wird und alles aus der Innenstadt auch herausgetrieben wird.
Genau, wo müssten denn da auch andere Institutionen mehr Schnittstellen bieten können für ihre Arbeit, für eine erfolgreiche Arbeit?
Also da gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gibt viele Arbeitsgemeinschaften, Verknüpfungen, Kooperationen. Also da sind wir gerade in der Obdachlosenhilfe oder in der Jugendhilfe, Streetwork auch bundesweit vernetzt. Es gibt Streetworker-Treffen, die bundesweit sind. Ich hatte jetzt über unsere Online-Beratung einen jungen Menschen, 16 Jahre, aus einer Kleinstadt. Und ich rufe da an beim Streetworker und den hatte ich gerade kennengelernt, auch beim Streetworker-Treffen. Also da sind es gerade in dem Bereich sind wir da sehr, sehr gut vernetzt.
Was würde denn aus Ihrer Sicht gesamtgesellschaftlich helfen, präventiv gegen Obdachlosigkeit speziell jetzt bei jungen Menschen vorzugehen?
Na, auf jeden Fall die Jugendhilfe bis zum 21. Lebensjahr, sodass sie finanziert wird bis zum 21. Lebensjahr. Ist natürlich davon abhängig, ob die jungen Menschen das auch wollen. Aber nicht immer sagen, so jetzt bist du 18, jetzt bist du, also dass auf jeden Fall die erste Ausbildung ja auch finanziert wird während der Jugendhilfezeit. Weil wenn der junge Mensch eine Ausbildung hat, dann steht er auch mit beiden Beinen auf der Erde und kann dann eben halt auch sich dann eine Wohnung anmieten. Sozialer Wohnraum muss geschaffen werden. Obdachlosigkeit vermeiden, dann präventiv natürlich auch, wenn Kinder sehr früh in Jugendhilfeeinrichtungen kommen oder in Pflegefamilien, dass den Familien eine adäquate Unterstützung angeboten wird, dass ihnen klar geworden ist, woher kommt ihr Kind? Ist das Kind vielleicht suchtgefährdet, aufgewachsen? Das sind ja alles so Grundsteine, die einem Kind in die Wiege gelegt werden, wo oft manchmal Pflegeeltern gar nicht wissen, was sie da für ein Kind haben. Und da kann man ganz, ganz früh ansetzen, weil wenn die mit den Pflegekindern zum Beispiel oder Adoptivkindern nicht klarkommen, ist das dann auch vorprogrammiert, dass die bei uns auf der Straße landen.
Around you, and slowly I.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist ja auch nicht so ganz ohne. Es geht um das Braune. Ihr wisst schon, was hinten rauskommt und stinkt. Drastisch ausgedrückt, natürlich. Es geht um die Neonazi-Strukturen in Thüringen. Ihr wisst schon. Haftstrafe für 10 Neonazis im Ballstedt-Prozess. Na, immerhin. 3 Jahre hat es gedauert, bis nach dem Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstedt, Kreis Gotha. Naja, und nach 44 Verhandlungstagen wurde am 24. Mai das Urteil im Erfurter Landgericht gesprochen. Insgesamt wurden 11 der 15 Angeklagten verurteilt. Eine der Haftstrafen wurde zur Bewährung ausgesetzt. Radio Dreieckland sprach mit Katharina König, Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen, über den Prozess und die Rechtsrock-Szene in Thüringen. Als Beispiel für den Rest nehme ich mal stark an.
Ich begrüße am Telefon Katharina König. Du bist eine Abgeordnete der Linken in Thüringen. Heute geht es um den Ballstedt-Prozess. Ich habe gedacht, wir könnten mal mit der Geschichte des Gelben Hauses anfangen. Was hat es damit auf sich?
Ballstedt? Ganz wichtig, also nicht Ballstedt, sondern Ballstedt, was es damit auf sich hat. In Thüringen haben mehrere Neonazis mehrere Immobilien und hatten bis vor 7 Jahren ungefähr in Krawinkel, das ist so ein kleinerer Ort im Landkreis Gotha, ein Haus, was sie selber als Hausgemeinschaft Jonastal bezeichneten, abgekürzt HJ. Dieses Haus konnte die Stadt irgendwann zurückkaufen und es wurden dann von Neonazis im Ballstedt, kleines Dorf mit 600, 700 Einwohnern ungefähr, wurde ein neues Haus, eine alte Bäckerei gekauft, das sogenannte Gelbe Haus. Und in diesem Haus zogen dann mehrere Neonazis ein, die dort lebten, beziehungsweise die dort bis heute noch leben. Gleichzeitig gibt es dort ein Tonstudio, es gibt einen Clubraum, in Anführungszeichen, das heißt, wo Veranstaltungen stattfinden und immer mal wieder eben auch Neonazi-Konzerte. So ein Haus, egal wo es sich befindet, ob jetzt in Ballstedt oder irgendwo in der Nähe von Berlin, führt immer dazu, dass es eine Verfestigung der rechten Szene vor Ort gibt. Und das war in Ballstedt auch der Fall. Dazu sind es nicht irgendwelche Neonazis, sondern zum Teil Führungspersonen, die dort leben, beziehungsweise auch die sich dort regelmäßig aufhalten. Es gab 2 oder 3 Demonstrationen, die sich gegen dieses Haus richteten, die zum Teil gar nicht in Ballstedt selber stattfanden, sondern in Gotha, also in der nächstgrößeren Stadt. Und irgendwann im Jahr 2014, im Januar, gab es eine Kirmes im Ballstedt, also eine Feier, Faschingsfeier sozusagen. Und im Nachgang dieser Kirmesfeier gab es eine Dankeschön-Veranstaltung für alle, die diese Kirmes mit organisiert haben. Und angeblich soll an diesem Abend ein Stein durch eines der Fenster des Gelben Hauses, also des Neonazi-Objektes, geflogen sein. Und daraufhin begann, eine Art Organisation, sozusagen Kameraden zusammenzuholen. Am Ende waren es circa 15, die diese Nachfeier der Kirmesgesellschaft, die im Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden hat, angegriffen haben. Mitten in der Nacht, irgendwas 1-2 Uhr rum, Großteil der Leute war gar nicht mehr da, sondern nur noch, ich sag mal so, der Stammkern höchstwahrscheinlich, der sich da festgesessen hatte. Und erst kam wohl ein Neonazi hinein, der guckte, wie viele sind denn da und wie sitzen die. Dann gab es einen gezielten Aufruf und plötzlich waren circa 15 Neonazis in einem sehr schmalen Eingang und haben dann sofort begonnen, die Kirmesgesellschaft anzugreifen. Es gibt mehrere Verletzungen, gab es damals, also im Jahr 2014, eingerissenes Ohr, Prellungen. Und das Schlimmste, was bis heute auch noch im Ballstedt bei nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den anderen Einwohnern feststellbar ist, ist die Angst, weil das Gelbe Haus ist ja als solches noch da. Es gibt Bilder von Tag danach, wo das Dorfgemeinschaftshaus richtig große Blutlachen, zerschlagene Gläser, umgestoßene Stühle und Tische und ähnliches mehr zu erkennen ist. Das Ganze wurde an dem Sonntag bzw. Montag danach als Kirmesschlägerei abgetan durch das damals noch CDU-geführte Innenministerium. Das sei sozusagen normal, dass innerhalb so einer Veranstaltungen es auch mal zu schweren Übergriffen und schweren Verletzungen kommt. Martina Renner und ich haben dann darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich nicht der Fall ist, sondern dass eben dieses Gelbe Haus da ja schon eine Bedeutung, wenn nicht sogar möglicherweise Ausgangspunkt des Angriffes ist. Das wusste ja damals nicht wirklich irgendjemand, außer den Bewohnern. Die haben von vornherein gesagt, das waren Nazis. Das war hier keine Kirmesschlägerei, sondern wir sind angegriffen worden, das waren Nazis. Zwei Tage später hat dann der Innenminister eingestanden, dass es ein Neonazi-Überfall war. Hintergrund ist, dass der Verfassungsschutz die Planungen zu diesem Überfall mitgeschnitten hat. Die sind übers Telefon gelaufen und als dann diese Mitschnitte abgehört wurden, sozusagen offen auf der Hand lag, organisiert, koordiniert, ja, angegriffen und das Ganze eben sehr militant durchgeführt. Also mit zum Teil Quarzsandhandschuhen an, der überwiegende Teil so vermummt, dass man sie nur anhand der Statur erkennen konnte. Und dann ging es relativ schnell. Dann wurden sozusagen die ersten in Untersuchungshaft genommen, sind dann allerdings nach wenigen Tagen bzw. Wochen aus der Untersuchungshaft wieder entlassen worden. Dann gab es die entsprechenden Beschuldigtenvernehmungen und in einer dieser Beschuldigtenvernehmungen hat einer der Täter sozusagen das Ganze eingestanden, hat sich und weitere 8 belastet. Über DNA-Spuren konnten dann 3 oder 4, glaube ich, sozusagen dingfest gemacht werden. Also man konnte nachweisen, dass sie an dem Übergriff beteiligt waren. Und dann kam es zum, ich glaube, Dezember 2015 ging der Prozess los am Landgericht in Erfurt und lief gegen insgesamt 15 Personen der extrem rechten Szene Thüringens. Jeder Gerichtstag war sozusagen ein Zuschaustellen der Neonazi-Ideologie mit entsprechender Kleidung, aber auch entsprechenden Verhalten gegenüber Beobachtern des Prozesses und zum Teil eben auch mit entsprechenden Anwälten, die die Neonazis verteidigt haben. Und letzte Woche Mittwoch wurde dann das Urteil gesprochen. Das war schon, insbesondere für die Betroffenen, war das schon ein klares Signal und ein klares Zeichen, nämlich dass sozusagen das, was Sie von Anfang an gesagt haben, auch jetzt vor Gericht rechtskräftig festgestellt wurde und 10 Neonazis zu Haftstrafen verurteilt worden sind und davon 2 zu 3 Jahren und 6 Monaten, der Rest zu 2 Jahren und 2 Monaten. 3 Freisprüche gab es, denen konnte man nicht nachweisen, dass sie beteiligt waren an der Tat. Jeder weiß oder geht davon aus, dass sie beteiligt waren, aber es ist eben nicht nachweisbar. Deswegen 3 Freisprüche und einer, das ist der, der eine sehr umfassende Aussage gemacht hat, der wurde zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, 1 Jahr 6 Monate ausgesetzt auf Bewährung. Die haben eine Woche Widerspruchsfrist, um Revision einzulegen. Die läuft jetzt am Mittwoch ab und wir gehen davon aus, dass mehrere Revisionen einlegen werden. Und dann stellt sich die große Frage, bleibt es am Ende bei diesen hohen Haftstrafen oder nicht? Aber zumindest ist damit mal ein klares Signal gesetzt worden. Problematisch, die Staatsanwaltschaft hatte ebenso wie die Nebenklage im gesamten Verlauf des Gerichtsprozesses immer wieder den ideologischen Hintergrund eindeutig herausgearbeitet, kann man schon so sagen, und immer wieder thematisiert, dass diese Gruppenkonstellation nicht ohne Grund zusammengekommen ist, dass es da Organisatoren drin gab, welche Verwicklungen innerhalb der rechten Szene die Personen, die angeklagt waren, noch haben. Das reicht in den ehemaligen Thüringer Heimatschutz hinein, das reicht zu Plattenanna-Strukturen, das reicht zu heutigen neuen Kameradschaftsstrukturen, den sogenannten Turonen, die es jetzt in Thüringen gibt. Das Ganze hat dann aber am Ende für den Richter nicht nur keine Rolle gespielt, dieser politische Hintergrund, sondern er hat sogar in einer Art, wie nennt man das, Ansage oder Erklärung, bevor er das Urteil gesprochen hat, ganz klar darauf hingewiesen, dass hier keine Nazitat festgestellt wurde, sondern ein schwerer, brutaler Übergriff. Das ist natürlich richtig, schwerer, brutaler Übergriff, aber es kommt ja nicht von ungefähr. Und diese Entpolitisierung, die da durch den Richter erfolgt ist, hat sogar bei den Angeklagten für Schmunzeln und Gelächter gesorgt. Und am Ende ist es leider so, dass sozusagen das Politische zumindest per Urteil ausgeschlossen wurde. Nichtsdestotrotz hohe Haftstrafen, die, wie gesagt, insbesondere den Betroffenen ein klares Zeichen rübergeben. Und ich denke, in der Öffentlichkeit ist eigentlich eben bekannt, das Ganze kommt nicht von ungefähr. Das war nicht nur einfach ein Übergriff, sondern das waren eben Neonazis und Gewalt ist sozusagen fester Bestandteil der extrem rechten Ideologie.
Im Gelben Haus werden ja auch viele Rechtsrockkonzerte organisiert, die als Geldquelle dienen, sowohl um die Verteidigung von Wohlleben im NSU-Prozess zu unterstützen, als auch die Ballstedt-Prozesse.
In Thüringen gilt ja als das Rechtsrockland innerhalb Deutschlands. Also wir sind das Bundesland mit den meisten Neonazi-Konzerten, mit den meisten Rechtsrock-Events. Und zwar sowohl in Räumen, hängt eben damit zusammen, dass Neonazis hier über eigene Immobilien verfügen, beziehungsweise ihnen eine weitere Immobilie vollkommen unproblematisch zur Verfügung steht, in der sie Veranstaltungen mit bis zu 200 Teilnehmern machen können. Und dazu kommen die sozusagen in Freiluft-Rechtsrock-Konzerte, die stattfinden, die dann eben wie im letzten Jahr bereits geschehen und jetzt im Juli wieder bevorstehend mehrere tausend Neonazis aus Deutschland, aber auch aus Europa anziehen. Das Geld, was dort eingenommen wird, dient zum Teil definitiv erstmal dem eigenen Lebenserhalt. Also es gibt Neonazis, die leben mehr oder weniger von diesen Rechtsrockkonzerten beziehungsweise dem Umsatz, der damit und dann auch im Umfeld, also über CD-Verkäufe, Getränkeverkäufe und so weiter stattfindet, wird dafür eingesetzt, aber eben auch regelrechte, in Anführungszeichen, Soli-Konzerte für die Familie von Ralf Wohlleben beziehungsweise für die Neonazis, die jetzt im Ballstedt-Prozess angeklagt waren, um deren Verteidigerkosten zu finanzieren. Das ist ja das Verrückte, ne? Dass sowas sozusagen, nachdem der NSU untergetaucht war, also Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, das Kerntrio des NSU, gab es in Thüringen Neonazi-Konzerte, auf denen Spenden und Gelder gesammelt wurden, um die drei zu unterstützen. Heute gibt es eben Konzerte, in Anführungszeichen Soli-Konzerte, um die Unterstützer des Kerntrios zu unterstützen oder um eben weitere Neonazis, die aktuell verfahren, ausgesetzt sind, um denen Geld zukommen zu lassen. Und da ist es schon sehr fragwürdig, warum da nicht ein höheres Maß an Repression, insbesondere durch die Versammlungsbehörden, gar nicht an erster Stelle durch die Polizei versucht wird und eben gerade diese großen im Freien stattfindenden Rechtsrock-Events zumindest ein Stück weit beschränkt werden.
Oh,
So, jetzt mal ein kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Na gut, nicht nur ein eigener. Am 24. Juni, das ist ein Samstag, ist ja normalerweise ganz normal, Gang und ihr wisst schon, Tradition, dass Radioaktiv natürlich im Studium auf einem Kanal sitzt und dort seine Sendung live sendet. Gut, wer mich kennt, weiß, ich bin auch vor Überraschung gut. Das heißt, am 24. Juni wird es nicht nur eine Radioaktiv-Sendung geben, sondern auch ausnahmsweise mal eine Mein Name ist Mensch an einem Samstag. Und zwar direkt nach Radioaktiv am selben Ort live. Und zwar sind wir im KISS-Café in der Karlhorststraße. Und ja, KISS hat uns ihr Café sozusagen überlassen. Und damit wir dort senden können. Der offene Kanal ist ja nicht barrierefrei. Ihr wisst ja, das ist ein dickes Thema. Und dort sind auf jeden Fall viele, viele Gäste. Werden zumindest erwartet. Und zwei oder drei sitzen dementsprechend im Rollstuhl. Zwangsläufig. Und ja, am offenen Kanal ist das leider nicht möglich. Also dort sind wir dann live vor Ort und senden 2 Stunden lang. Natürlich könnte man jetzt denken, diskutieren die über ihr Leid, über Rücken und Brust oder hast du nicht gesehen? Nee, denn wir haben noch weitere Gäste eingeladen. Und wen, das verrate ich jetzt noch nicht. Das ist so eine kleine Überraschung. Und es wird auf jeden Fall interessant. Also Fairverein ist natürlich da und Lars Horst ist dann auch da. Der Liedermacher ist schon, der uns unsere Sendung schon seit einiger Zeit musikalisch begleitet. Am Anfang und manchmal auch am Ende. Und so, das könnte eine gute Sache, eine runde Sache werden. Und ein Gast kommt zum Beispiel aus Oldenburg, aus Holstein, im holsteinischen Oldenburg so rum. Und einer wird aus Plön erwartet, aber mehr sage ich jetzt noch nicht, und ein paar Lübecker natürlich. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und ja, ihr wisst ja, Erlebnistag 5. Mai waren wir auf dem Lübecker Rathausmarkt und haben uns da unseren Spaß gegeben. Und die Live-Sendung hat so ein bisschen, naja, ein Virus freigesetzt. Jetzt wollen sie alle Radio machen. Na gut, ja, warum auch nicht? Ist ja eine schöne, feine Sache und wir machen es ja möglich. Also von daher wird es interessant. Und wir wollen schauen, worum es eigentlich geht, weil so richtiges festes Thema haben wir eigentlich noch nicht wirklich. Aber schon mal gestern eingeladen. Kann ja nicht schaden. Naja, so, machen wir ein bisschen Musik. 2 Lieder vielleicht noch zum Ende. Und vielleicht schaffen wir sogar noch eins. Mal schauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Samstag wieder. Wie immer, 14 Uhr. Und es gibt eine neue Sendung demnächst mit dem Bürgermeisterkandidaten Detlef Stolzenberg. Er war ja letzte Woche bei mir im Studio und auch ihn hat das Virus gepackt. Tja, kann ich gar nicht verstehen. Es ist ja aber auch lustig teilweise. So, machen wir ein bisschen Musik und ne denn mal los.
Don't you worry that my boots are burning. Don't you worry that my heart's still yearning out to fields of rain and desolate gravel roads. I'm tired of living in this goddamn suitcase with just my old guitar, pants and shirt, change homes and anywhere my hand could feed my mouth. Getting blisters on my mind.
Und nochmal ganz kurz zum Ende angespielt, die Band Slime, die sind ja am 6. Oktober hier in Lübeck und ja, mal schauen, wie es wird. Das war Radioaktiv Lübeck. Wir sehen und hören genau hin. Weitere Informationen zur Sendung gibt's auf radioaktiv-lübeck.de und per Mail an radioaktiv-lübeck@web.de. Für diese Sendung war Sven Schmalz aus Lübeck verantwortlich.